Neue Woche, neue Folge des NFL Tuesday. Damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle da draußen, die uns hören. Ich bin euer, wie man so schön sagt, Humble Host. Ich freue mich, eine neue Folge für euch heute aufnehmen zu können. Die haben wir mal wieder schön voll gemacht mit interessanten und lustigen Sachen, denn wir haben mal wieder ein NFL Jeopardy rausgekramt. Wir haben das ja vor einiger Zeit mal angefangen, dass wir so ein bisschen im Jeopardy-Style über ein paar Teams in der NFL sprechen, die entweder generell bei uns zu kurz kommen oder die dann auch einfach mal besprochen werden sollten, im Sinn von, was ist passiert dort, wie sah der Draft aus, wie sah die Free Agency aus, was können wir in der kommenden Saison von diesem Team erwarten. Das heißt, das haben wir heute mal wieder vor, denn die Newslage ist ja, wie ihr alle wisst, wenn ihr uns hoffentlich auch in den letzten Wochen schon gehört habt, etwas dünn. Deswegen heute wieder NFL Jeopardy, freue ich mich sehr drüber. Aber bevor wir da hinkommen, Christian, müssen wir erstmal über so ein paar andere News sprechen, die sich ereignet haben, und damit ein Hallo an dich.
Jo, hallo Felix und hallo liebe Zuhörer.
Wir, Christian, sollten vielleicht das Ganze aufrollen, beziehungsweise dass die Thematik Houston Texans ist eine relativ große momentan. Es gibt da mehrere Punkte, über die wir sprechen sollten und müssten, um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, das Ganze. Auf der Seite der New England Patriots war ein, ja, ich habe ihn etwas vielleicht böse Feelgood-Manager genannt, ne Easterby hieß er. Nick Easterby war es, ne?
Oder? Jack?
Jack Easterby, auf jeden Fall Mr. Easterby, der bei den Patriots dafür gesorgt hat, dass das Team intakt blieb, sozusagen die Kultur des Teams, auch wenn ich das immer etwas schwierig finde, eine Kultur zu prägen. Aber er hat sich auf jeden Fall darum gekümmert, dass die Spieler auf dem rechten Weg bleiben, dass es keine Probleme innerhalb des Teams gibt. Er war sehr enger Vertrauter auch von Bill Belichick. Er hat dem Team geholfen in der Phase nach und vor Aaron Hernandez. War ein wichtiger Faktor. Er ist von den Houston Texans beziehungsweise von den Patriots losgeeist worden, zu den Houston Texans gebracht. Er soll dann auch so ein bisschen das Bindeglied gewesen sein für die Houston Texans, um Nick Caserio zu holen. Angeblich war man da sich so einig, dass man den eigenen GM vor die Tür gesetzt hat, um dann Nick Caserio rüberzuholen. Dann gab es viele Berichte aus New England, dass die Patriots selber nicht sehr erfreut darüber waren, über diese Connections, diese Fäden, die gezogen wurden, à la House of Cards mäßig, und haben dann sozusagen, wenn man so möchte, in der Liga intern die Houston Texans verklagt. Und die Houston Texans haben daraufhin dann das Ganze zurückgezogen, und dann kamen mehr und mehr Stories, dass Nick Caserio unbedingt raus möchte aus New England, dass er sich unwohl fühlt. Stand jetzt ist Nick Caserio bleibt bei den New England Patriots, bleibt quasi sozusagen die rechte Hand von Bill Belichick als der eigentliche GM. Easterby ist bei den Houston Texans jetzt, und die Houston Texans sind ohne GM Stand heute da, denn ihren haben sie ja, wie gesagt, relativ schnell vor die Tür gesetzt, als sie wahrscheinlich irgendwie ein mündliches Agreement mit Caserio hatten.
Ja, es ist eben kurz zu den technischen Abläufen. Die Patriots haben Tampering Charges eingereicht bei der NFL. Das kannst du dann machen, wenn zum Beispiel ein Besitzer in lobenden Tönen über einen anderen Spieler redet, der noch unter Vertrag steht woanders, oder man eben quasi mit Front Office Leuten oder Coaches aus von anderen Vereinen redet, die noch unter Vertrag stehen und die eben quasi keine Beförderung bekommen würden. Und dann kannst du Tampering Charges machen. Gibt's immer mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal bei den Patriots war es war nicht irgendwie was mit Revis? Genau, ich glaube, als Revis 2014 bei den Patriots waren, hatte Woody Johnson irgendwie sich verdächtig über Darrell Revis geäußert, und ich glaube, da ist aber nichts draus geworden. Aber ich glaube, eine Strafzahlung ist, glaube ich, nur draus geworden. Also keine Draftpicks, die dann an Strafe für die Jets gegeben wurden. Aber diese Tampering Charges sind insofern so ein bisschen fraglich, weil Nick Caserio hat nicht den Titel des General Managers. Dementsprechend könnte man im ersten Moment davon ausgehen, wenn die Texans Nick Caserio anheuern würden, dass es sich eben um eine Beförderung handelt. Und dann wäre es eben kein Lateral Move, sondern halt eine Beförderung. Und eine Beförderung geht von Front Office Personnel auch ohne die Zustimmung des Teams, von dem das Front Office Personnel quasi abgeworben wird. Da wird es ein bisschen schwierig, denn um zu bestimmen, ob es eine Beförderung ist oder nicht, geht es nicht nur darum zu gucken, ob der jetzt die Person dann einen Titel bekommt, sondern es geht dann tatsächlich um die Befugnisse, die die Person hat. Und nicht jeder General Manager hat diese ominöse, das letzte Wort über die Teamzusammenstellung. Das ist immer ein bisschen, mal so, mal so. Bei New England hat er definitiv nicht das letzte Wort über die Team, über die Kaderzusammensetzung. Die hat Bill Belichick. Eine Frage wäre natürlich, ob er das bei den Texans auch bekommen würde. Das wäre so ein Qualifizierungspunkt, um zu messen, ist es eine Beförderung oder nicht, und dementsprechend ist es Tampering oder nicht, beziehungsweise müssten die Texans sich Erlaubnis bei den Patriots einholen, mit ihm zu sprechen. Das wissen wir alles nicht. Es kam dann noch ein weiterer Punkt dazu, und zwar, dass Nick Caserio in seinem Vertrag eine Nicht-Verhandeln-Klausel quasi drin hat. Eine Klausel, die ihm untersagt, mit anderen Teams zum Vorstellungsgespräch vorzuschreiten. Auch da ist es ein bisschen schwierig. Diese Klausel ist augenscheinlich wohl nicht wirksam. Ne? Das hat sich wohl schon in einem anderen Fall vor anderthalb Jahren, meine ich, ergeben, dass die NFLPA und die NFL, nein, nicht die NFLPA, die NFL natürlich in dem Moment, gesagt hat, dass diese Art von Klausel nicht wirksam sind. Nun ist der Stand jetzt, dass die Texans und die Patriots sich mehr oder weniger auf einen Ceasefire, also auf einen Waffenstillstand geeinigt haben. Die Patriots ziehen ihre Tampering Charges zurück und die Texans stellen ihr Interesse ein. Haben angeblich wohl auch bei den Patriots angefragt, so hey, was würde es denn kosten, wenn wir für ihn traden würden? Also sprich Draftpick-mäßig, vielleicht auch Cash, ich weiß es nicht. Allerdings nicht Cap-Cash, sondern tatsächlich dann Real-Money-Cash, Real-World-Cash. Die Patriots haben gesagt, nee, lass mal, kein Interesse. Was Nick Caserio angeht, man weiß nicht so genau, ob er wirklich unbedingt raus will, jetzt direkt, oder ob es einfach sich darum geht, dass er im nächsten Jahr, wenn sein Vertrag endet nach dem Draft 2020, was quasi die 2019er Saison betrifft, denn General Manager-Verträge laufen meistens bis nach dem Draft. Also ob er dann quasi danach dann weg will oder ob er jetzt wirklich jetzt in diesem Moment weg will und wirklich extrem angefressen ist und keinen Bock mehr hat, bei den Patriots zu sein. Ich tendiere eher zum, dass er den Vertrag einfach nicht verlängern will. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, warum will er weg? Will er weg, weil er mehr Verantwortung haben will, weil er quasi selber die Show leiten möchte? Oder möchte er weg, weil er bei den Texans deutlich mehr Geld bekommt? Also ich habe jetzt auch Berichte gelesen, dass er im Moment um die 2 Millionen verdient. Was für einen General Manager eher so im mittleren, im unteren Mittelfeld liegt, so wie ich das grob einschätze. Aber für eine Person, die halt nicht General Manager ist, verdammt viel ist, ist die Frage, ist es nur Geld, will er sich selber verwirklichen? Es ist, es ist etwas.
Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, sowohl was die Tampering Charges angeht, was die Situation um Nick Caserio angeht, ist einfach seine Position. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest Bill Belichick das jetzt auch nicht ungern oder dass es jetzt nicht von ohne einfach ein gewisses, ja, eine gewisse Struktur dahinter steht, dass er gewissen Leuten einfach auch per se keine Titel und klar einsehbare Verantwortlichkeiten gibt. Das Ganze macht es dann natürlich deutlich schwieriger für ein Team wie die Texans, das zu evaluieren. Und Nick Caserio, ist er jetzt, ja, GM? Eigentlich nein, aber eigentlich ja schon. Welche Verantwortung hat er? Wie weit ist sein Radius wirklich innerhalb des Teams? Das ist einfach super schwierig einzuordnen. Was man auf der anderen Seite sagen kann, ist, dass er über einen sehr, sehr langen Zeitraum extrem erfolgreiche Arbeit gemacht hat, auch wenn das größtenteils im Hintergrund passiert ist. Ein Team mitgeformt hat, was extrem erfolgreich war oder das erfolgreichste überhaupt in der Zeit, in der er in dieser Verantwortung war. Und auf der anderen Seite kann er sich natürlich auch immer hinter Bill Belichick dann verstecken, sollte was nicht passieren, denn man wird wohl kaum ihn, so wie einem anderen General Manager, so wie wir das jetzt gesehen haben bei den Jets oder so weiter, rausschmeißen oder ihm quasi das zur Last legen, sondern Bill Belichick stellt sich dann immer so gerne davor, nimmt dann sozusagen die Last von seinen Mitarbeitenden, aber auf der anderen Seite gibt er ihnen eben auch nicht so dieses, ja, diese öffentliche
Prestige,
ne? Das Prestige und das vor allen Dingen auch das nach außen hin klar kommunizieren, das ist jetzt Position XY oder beziehungsweise wenn man sagte, Positionen sind eh nicht so wichtig, sondern was sind die Verantwortlichkeiten, was ist das Gehalt und wer hat hier sozusagen das Sagen oder wer muss sich drum kümmern, wessen Zuständigkeiten sind das?
Mhm.
Und solange man das nicht macht, ist es natürlich schwierig, das Ganze.
Allerdings haben die Texans, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Texans auch im Vorfeld schon den Vertrag hätten einsehen können von ihm.
Mit Sicherheit, vielleicht hat er ihnen den ja auch gegeben oder zur Einsicht
gegeben. Nee, ich glaube, die liegen alle zentral in der NFL irgendwo in irgendeinem Aktenraum, beziehungsweise im digitalen Aktenraum.
In der Cloud, also ich glaub, ja. Möglich, ja, klar, kann natürlich auch sein. Also die Sache ist, also wie gesagt, das Ganze mit den Tampering Charges, die natürlich dann jetzt eben gedroppt wurden, ist alles so ein bisschen skurril, insofern, als dass man gar nicht weiß, worum es wirklich ging. Glaubst du denn, dass es das, was zum Beispiel berichtet wurde, Christian, dass Easterby auf der auf der großen Zeremonie, die sie hatten, nach dem Super, um den Super Bowl zu feiern, als sie ihre unglaublich wunderschönen Ringe bekommen haben, alle, dass es da angeblich dann auch nochmal sozusagen Hinterzimmergespräche gab und Nick Casario nochmal von Easterby, der ja auch eingeladen war als Teil des Teams, versucht wurde, wegzulotsen von den New England Patriots, dass die Patriots eben da extrem drauf reagiert haben, indem sie eben gesagt haben, bei solchen Feierlichkeiten eben solche Dinge durchzuziehen, halten für sehr geschmacklos. Interessant natürlich, dass dann Leute wie Robert Kraft über Geschmack und geschmacklos sprechen, aber dass das möglich wäre, dass quasi auf der Party so nach dem einen oder anderen Drink gesagt wurde, hey Nick, komm, kriegen wir irgendwie hin?
Tja, also das ist die Argumentation, glaube ich, die Patriots als Grundlage für die Tampering Charges gewählt haben. Ich frage mich da so ein bisschen, ja, möglich ist es, aber es ist sehr ungeschickt, aber vielleicht auch sehr menschlich. Ich weiß nicht, ob du mir danach folgen kannst, denn sowohl Jack Easterby als auch Nick Casario haben anscheinend denselben Agenten und dementsprechend hätte man das natürlich auch irgendwie deutlich geschickter machen können, wenn man da irgendwelche Zahlen schieben möchte oder so. Hätte Jack Easterby natürlich auch einfach sich an seinen Agenten wenden können, der dann die Zahlen weitergibt an seinen anderen Klienten quasi. Insofern, naja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist am Ende auch eher Makulatur, was da tatsächlich auf der Wing Ceremony passiert ist. Denn wenn Casario wirklich raus will, dann wird er rausgehen. Die Texans wirken im Moment so, als wenn sie den GM-Posten in diesem Jahr unbesetzt lassen. Und dann im nächsten Jahr kann er dann nach dem Draft einfach rübergehen. Man könnte sich natürlich auch gut vorstellen, dass vielleicht Nick Casario dann vielleicht schon im Januar bzw. Februar, je nachdem wann die Saison für die Patriots in diesem Jahr endet, quasi vorzeitig entlassen wird auf seinen Wunsch hin und dass er dann sich quasi dann bei den Texans direkt eingliedern könnte, weil man sagt, okay, es hat keinen Sinn, wir müssen jetzt nicht noch mit dir den Draft durchgehen, bevor wir jetzt quasi an die Kaderbildung rangehen für den Draft. Die Scouting-Berichte zusammenziehen und da schaltet sich dann, soweit ich das verstehe, der General Manager dann nach der Saison erst richtig rein, dass man da dann schon diesen Umbruch angeht.
Aber
es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Meinst du nicht, dass es dann deutlich sinnvoller gewesen wäre, Nick Casario ziehen zu lassen jetzt? Denn Nick Casario ist ja zumindest bei den Patriots Chef der Scouting-Abteilung. Also er ist quasi der wichtigste Part.
Jetzt kannst du es nicht leisten, glaube ich.
Ja, aber was das Scouting angeht. Und das Scouting beginnt ja im Grunde genommen jetzt schon für den nächsten Draft. Das heißt,
ja, aber das machen ja die ganzen Scouts erstmal selber. Die
klar,
Scouts
aber
sind jetzt alle erstmal unterwegs.
Aber er hat das, er managt sie. Also er ist quasi deren, wenn du so willst, Abteilungsleiter oder Vorgesetzter. Und er packt das Bündel dann am Ende zusammen und reicht es weiter. Und dann würde es ja schon Sinn machen, wenn man das jemandem gibt, dem man auch zumindest für die nächsten Jahre das Vertrauen schenken möchte. Oder das Ganze ist eben, weil viel ja auch von Ben Volen berichtet wurde, der ja auch manchmal in der Kritik steht, nicht so ganz nah an den Quellen dran zu sein,
ja.
Dass es gar nicht so diesen großen Riss gibt innerhalb zwischen
Nick Casario. Ich glaube nicht, dass es einen Riss gibt. Ich glaube, Casario will weg.
Was absolut nachvollziehbar ist nach seinen Leistungen.
Aber ich glaube nicht, dass er angepisst ist. Das glaube ich nicht. Weil wenn er angepisst wäre, dann wäre er weg. Das ist die Sache. Dann würden die Patriots sagen, okay, gibt uns irgendwie, keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was er für ein Draft-Pick-Value hat. Gibt uns einen First-Round-Pick oder so, oder gibt uns einen Second-Round-Pick, dann ist die Sache für uns erledigt. Mit Casario können wir nicht weiterarbeiten. Das wäre dann passiert. Oder wird passieren. Kann natürlich auch sein. Wenn er angepisst ist. Wenn er nicht angepisst ist, wird er weiterarbeiten. Also das ist, ich glaube, das, davon können wir ausgehen, dass sich das so entwickelt.
Was, wofür auf jeden Fall noch nicht von ausgehen können, ist, wie es bei den Texans jetzt weitergeht. Also die Texans stecken natürlich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Sie haben ihren GM, der in meinen Augen eigentlich einen guten Job gemacht hat, der ja auch so ein bisschen kurzfristig zu seiner Stelle überhaupt kam und dann nach sehr kurzer Zeit auch wieder jetzt gehen musste.
Nachdem Jack Easterby gesagt hat, dass Casario verfügbar ist.
Ja, so ungefähr.
Also Jack Easterby hat auch wirklich einen extremen Ausstieg jetzt.
Der ist jetzt wirklich...
Zumindest wird ihm sehr viel zugerechnet. Ich
vielleicht
weiß nicht,
macht
ob
er
das,
den GM-Posten jetzt, weil Billy O'Brien scheint ja auch schon als Headcoach teilweise überfordert zu sein. Vielleicht wäre es nicht unbedingt clever, wenn man ihn dann auch noch die Großteil der GM-Geschäfte überträgt. Aber auf jeden Fall, die Texans sind ohne GM momentan da, vor allen Dingen in der Phase, in der das Team eigentlich dringend einen guten GM bräuchte, weil sie im Grunde genommen auch so ein bisschen an der Grenze stehen zwischen, okay, wie machen wir weiter, wie vor allen Dingen soll der Kader aussehen, wie können wir ihn sozusagen verjüngen, wie können wir uns für die Zukunft gut aufstellen. Es muss nicht direkt dieser Rebuild sein, wie bei Teams wie den Colts oder so, aber so ein bisschen an der Grenze stehen sie ja auch. Was ist mit Spielern wie J.J. Watt, dann die ganze Jadeveon Clowney-Story, die sich ja auch immer noch hält. Da ist natürlich schon die Frage, wie kommen sie da weiter und haben jetzt keinen GM. Ist eine sehr unangenehme Situation.
Ja, definitiv. Ich meine, kommissarisches für ein Jahr zu übernehmen, das ist, glaube ich, kein riesiges Problem. Es ist nicht optimal, aber es ist kein riesiges Problem. Und auch so Geschichten wie ja zum Beispiel Jadeveon Clowney, stellt sich einfach die Frage, bezahlt man ihm nördlich von 20 Millionen jährlich oder um die 20 Millionen jährlich oder nicht? Und das kannst du ja durchaus, nehmen wir mal an, man hätte sich jetzt schon mit Nick Casario geeinigt und sagt, okay, du bist nächstes Jahr unser Typ, ne? Du machst unser GM-Posten und bildest das Team. Dann muss man einfach nur fragen, Clowney ja oder nein. Nicht Clowney 5 Jahre für 100 Millionen mit 60 ja, garantiert und in dem Jahr eine Teamoption und so weiter. Weil im Großen und Ganzen ist ja klar, was Clowney kosten wird. Und dementsprechend im Groben und Ganzen kann man das, glaube ich, auch so schon regeln.
Ja, aber es geht ja auch viel um Beziehungen da innerhalb der Liga. Wenn du irgendwie, es muss jetzt nicht nur Clowney sein, aber wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, Spieler zu traden, wenn du darüber nachdenkst, Spieler, die noch einen laufenden Vertrag haben, rauszubekommen und einen Abnehmer zu finden, da helfen natürlich die, vor allen Dingen GMs, die schon etwas Erfahrung in der Liga haben und vor allen Dingen sich ihre Beziehungen aufgebaut haben. Denn vieles läuft da ja, wir schütteln häufig den Kopf, warum der das Team oder das Team das jetzt bezahlt hat oder das als auf sich nimmt. Ich glaube, da ist halt so viele interne persönliche Befindlichkeiten, die einfach eine Rolle spielen oder und ich finde es dann schon ein bisschen schwierig, wenn du diese Beziehungsebene auf dem GM-Posten nicht mehr hast.
Ja, es ist nicht optimal, aber ich glaube, ich finde das nicht so schlimm wie du.
Viel schlimmer ist auf jeden Fall eine andere Story, Christian, die, wie du vorhin noch sagtest, extrem unterm Radar geblieben ist und auch die Houston Texans betrifft.
Ja, sie ist irgendwie auch noch sehr unklar. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig da reingebissen, aber das, was ich rausgoogeln konnte, ist, es gibt Anschuldigungen, dass ein Mitarbeiter, und zwar, jetzt muss ich gerade, Jeff Pope heißt er, der Security Coordinator war, was auch immer das dann am Ende war, bei den Houston Texans. Und er hat eine Beschwerde eingereicht beim Arbeitsgericht, mehr oder weniger, dass er aufgrund seiner Hautfarbe und schlussendlich dann aufgrund von Rassismus entlassen wurde. Alles sehr unsicher. Wir werden sehen, was dabei am Ende bei rauskommt. Ich habe schon ein paar Mal auch gelesen, dass Brian Gain deswegen schlussendlich vielleicht seinen Job verloren haben sollte, was ich ein bisschen schwierig zu verknüpfen finde, zumindest im Moment. Auf jeden Fall ist es nicht verwunderlich, dass es bei den Houston Texans unter Umständen ein Problem mit strukturellem Rassismus gibt. Das ist jetzt bei dem Besitzer. Wir erinnern uns alle an seine Aussage, dass die Insassen nicht das Schiff kontrollieren dürften und sehr problematische rassistische Äußerungen. Bei Bob ist sein Vorname, ne? Bob McNair?
Ja.
Yeah. Und sein Sohn Steve, der so ein bisschen, glaube ich, ist aus, mit dem Vornamen bin ich mir nicht ganz sicher, der so ein bisschen so die Geschäfte jetzt mehr und mehr übernehmen will. Also da könnte sich durchaus auch einiges Problematisches noch entwickeln, aber da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, bis wir da mehr wissen.
Genau, also diese, wie heißt die Alliance nochmal, die sich drum kümmert jetzt, beziehungsweise
Pollard, glaube ich.
Genau,
ne?
Pollard Alliance, die im Grunde genommen keine legalen, aber sehr, sehr wichtige Funktion hat, die sich eben darum kümmern soll, dass eben, gegen Rassismus gearbeitet wird innerhalb der Liga für Diversity Management, wenn man das so ausdrücken kann, zuständig ist. Es erinnert so ein bisschen zumindest, also dass er hat ja auch gesagt, dass es im Grunde genommen der Arbeitsplatz sozusagen toxische Arbeitsplatzverhältnisse oder Klima bei den Texans gibt und dass es nicht angenehm sei und dass es sehr, sehr schwierig sei. Das erinnert natürlich so ein bisschen dann direkt an die Carolina Panthers unter Richardson und würde nicht wundern, denn McNair war ein eben gleicher Rassist, wie es auch Richardson war. Das heißt, wenn so ein Owner einen sehr, sehr dicken Stempel auf so eine Organisation setzt und das über Jahrzehnte macht und im Grunde genommen über Jahrzehnte nicht nur sowas toleriert, sondern sowas auch noch vorlebt, dann entwickelt sich, glaube ich, relativ schnell ein solches Arbeitsklima, das getränkt ist von Rassismus, und würde mich jetzt absolut nicht wundern, wenn das dann wirklich auch der Fall ist.
Ja, ich denke mal, verwundern würde es wirklich die wenigsten.
Ja. Josh McCown ist in Ruhestand gegangen, Christian. Nach seinen letzten Jahren bei den Jets als sozusagen Mentor für Sam Darnold hat er jetzt seinen Ruhestand verkündet. Schwierig so ein bisschen zu evaluieren, die Karriere von Josh McCown. Ne?
Ja, insgesamt. Ich würde sagen, wenn er seine letzten Jahre nicht gehabt hätte, ne? Also gerade auch vielleicht bei den Jets, wo er dann zum Ende seiner Karriere echt nochmal unter Beweis gestellt hat, dass er was kann, so würde ich es jetzt mal vorsichtig formulieren, dann, also ich habe mich sowieso schon gefragt, wollen wir jetzt im Podcast über ihn großartig reden oder nicht, denn die Signifikanz von ihm als Spieler in der NFL war doch sehr eingeschränkt, aber die letzten Jahre waren halt schon, ja, naja, bemerkenswert, aber jetzt nicht im Sinne von großartig, sondern im Sinne von, es ist es wert, bemerkt zu werden.
Okay.
Also, ich bin halt sehr, ja, er ist halt so ein Career-Backup gewesen, ne? Und das ist so die Sache. Aber jetzt zum Ende hin hat er halt noch ein bisschen was gezeigt bei den Jets.
Genau. So können wir das, glaube ich, auch stehen lassen. Vielleicht
wie gesagt, dünne Nachrichtenlage im Moment.
Dünne Nachrichtenlage, ja. Dünn ist ja auch so ein bisschen so momentan, beziehungsweise mein Verständnis immer noch von den neuen DPI-Regelungen. Da kam, glaube ich, jetzt auch nochmal was Neues raus, Christian, ne?
Ja, im Moment ist es so, dass die Defensive Pass Interference-Regelung jetzt wieder so ausgelegt ist, dass sie in den letzten 2 Minuten an der jeden Hälfte von der Booth aus, also quasi nicht von den Coaches angefordert werden muss, sondern automatisch reviewed wird, aber mit einer leichten Abänderung, und zwar die darf nur initiiert werden, wenn sie in Live-Geschwindigkeit festgestellt wird. Also die Person, die dafür zuständig ist, diese Booth-Reviews zu starten, kann sonst auch Replays Zeitlupen zu Hilfe nehmen, um zu gucken, ist da was, ist da nichts. Ne? Jetzt ist es aber so, dass sie gesagt wird, okay, für die Defensive Pass Interference und auch für Offensive Pass Interference, das vergessen man und wir natürlich ja auch mal ganz gerne, geht es darum, das in voller Geschwindigkeit zu erkennen, dass da was fraglich ist. Ne? Also sprich, nicht runterdrehen. Ja, die ganze Geschichte ist sehr wackelig. Irgendwie sieht man auch daran, wie oft sich dann die Regelformulierung ändert. Das ist ja teilweise im Wochen- oder Zwei-Wochen-Takt, dass da irgendwie wieder was Neues kommt. Viele Probleme können dadurch entstehen. Was ist mit Offensive Pass Interference und so weiter und wie wird das festgestellt? Und da gab es dann auch ein Beispiel, wo das passiert ist. Ich glaube, beim Spiel ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie sich es entwickelt, und ich bin gespannt, wie es dann am Ende formuliert wird, ob es jetzt so bleibt, wie es ist, sprich, dass es weiter in den letzten 2 Minuten automatisch untersucht wird, aber halt eben nur, wenn es sehr offensichtlich ist, quasi. Ne? Ich weiß es nicht, auch was das dann für das Playcalling bedeutet und so, und dann die ganze Hail Mary-Geschichte und ach ja.
It's a mess. Also,
ja, ziemlich, ja.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das alles funktionieren soll. Es wirkt so durcheinander und so und nicht durchdacht, das Ganze, dass ich glaube, diese, worüber sich viele letztes Jahr aufgeregt haben, die Roughing the Passer Sache, das wird es noch bei weitem in den Schatten stellen und noch viel kontroverser sein.
Ja, ich meine, wir erinnern uns, wir haben auch schon, ich glaube, 2 Mal jetzt im Podcast über die Szene geredet, wo Gilmore gegen Cooks dann im Prinzip Defensive Pass Interference gemacht hätte, was gecallt wurde. Weißt du, was ich meine?
Nee, ich glaube, es war mit Cordy. Du meinst, als er quasi von einem Super Bowl quasi die Centerfield-Safety-Position übernommen hatte und Cooks
war kurz vor der Interception.
Ah, das, okay.
Ich glaube, 1 oder 2 Spielzüge, bevor die Interception gefangen wurde. Ich glaube, das war Gilmore.
Gilmore, genau, mit Harmon zusammen, Jerome Harmon.
Genau,
und
der
hat
dann
gesandwiched, ne?
Genau, und den Arm so reingehakt, ne? Die Frage ist halt, das, was Gilmore in dem Moment da gemacht hat, war bis zu diesem Zeitpunkt gutes Cornerback-Play. Denn zippeln und jemanden einschränken in seiner Fähigkeit, den Ball zu fangen, war halt Teil oder ist Teil des Cornerbacks-Spiels, solange die Qualität ist halt quasi, dass es halt außerhalb der Augen der Schiedsrichter passiert. Und wenn du dann jetzt halt quasi, du nimmst halt einen riesigen Teil der Fähigkeiten der Cornerbacks weg, ne? Das wird, beziehungsweise es kann einen enorm großen Einfluss haben auf das Spiel. Denn wir wissen ja, Defense wird immer mehr benachteiligt, immer mehr und mehr und mehr. Und wenn das jetzt, wenn Cornerbacks quasi sich jetzt entscheiden müssen, okay, ich spiele deutlich sauberer, aber dafür auch effektiv deutlich schlechter. Oder ich kriege viel mehr Challenges und dann quasi Pass Interference Calls am Ende. Also.
Ja, vor allem, ich glaube, es wird halt auch, ich kritisiere das ja schon seit Jahren, dieser Shift hin zu, wir bevorteilen oder überbevorteilen im Grunde genommen Receiver und Quarterbacks im Passspiel. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es extrem langweilig werden wird. Wir haben jetzt schon einen unglaublichen Anstieg der Completion Percentage. Wir hatten ja letztes Jahr beispielsweise, natürlich haben die das schematisch gut gemacht und Drew Brees ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, aber er hatte manche Spiele mit einer Completion Percentage von, weiß ich nicht, also keine Ahnung, 2, 3 Incompletions oder so,
ja.
Und 5 Touchdowns, also es ist so ein bisschen schwierig, also wenn man im Grunde genommen davon ausgehen kann, dass wenn der Ball den Arm des Quarterbacks verlässt, dass er auch gefangen wird, das ist so ein bisschen, ich finde es halt ein bisschen langweilig und es führt halt dazu, dass die Cornerbacks, wenn es wirklich alles so kommt, sich sagen werden, okay, investiere ich jetzt quasi Energie, um den Pass zu verhindern und riskiere damit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine Pass Interference Call. Oder sage ich einfach, ich lasse den Catch zu und konzentriere mich aufs Tackle. So nach dem Motto, also ich geb ihm die, weiß nicht, 17-Yard-Completion, passt dann aber eben im Grunde genommen einfach nur auf, dass ich das Tackle mache. Und
Bench,
das,
but don't break, ne?
Ja, und das finde ich halt so ein bisschen, naja.
Ja, es ist definitiv. Es ist problematisch, aber auch da muss man natürlich überlegen, was wollen die Zuschauer sehen? Und darum geht es ja am Ende beim Football, würde ich ja mal schon sagen. Ne? Was will der Zuschauer am Ende sehen? Und da, Ich meine, guck dir irgendwie eine Compilation, ich habe es zwar noch nicht gemacht, irgendwie, aber die 10 besten Plays aus 2018 an. Sieht man da, wie ein Cornerback einen Ball verteidigt, oder sieht man da, wie mindestens 5 One-Handed Grabs passieren und irgendwie 3 Hurdles oder so von Running Backs passieren?
Ja, klar.
Und das ist natürlich auch das Interesse der Liga, ne, die dann schlussendlich festlegt, wie die Regeln aussehen.
Ja, das, also wie gesagt, mir tut es ein bisschen leid für
Ja,
das Spiel, weil es halt
sehe ich
einfach,
ähnlich, ja.
weil es einfach nicht spannend ist. Ich will jetzt auch kein John Gruden Back to 19, weiß nicht, 83. Ich will halt einfach eine ausgeglichene Möglichkeit für beide Seiten. Und ich finde es halt uninteressant, wenn, weiß ich nicht, die jetzt die Saints auf die Patriots treffen würden und Brady und Breeze haben irgendwie zusammen 9 Incompletions über das ganze Spiel und 12 Touchdowns. Also es ist irgendwie, ja, ist irgendwie ganz funny, aber im Grunde genommen auch langweilig nach einem gewissen Zeitraum.
Ja, zumindest, vielleicht gewöhnt man sich dran, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Gewöhnt man sich über den Zeitraum daran, dass halt Defense weniger wichtig wird und dann halt eher so Impact Plays wie Interceptions oder vielleicht Sacks oder so dann Drive Killer werden und dadurch dann deutlich wichtiger werden und man einfach sagt, ja gut, okay, und halt Red Zone Defense wird halt immer wichtiger, weil Yardage, die Mitte des Feldes ist halt irgendwie unwichtiger geworden, weil da kommt man eh durch, ne?
Ja.
Aber wenn die Endzone kommt und das Feld halt einfach kürzer ist, der Raum für die Offense weniger wird, dass dann quasi sich dann die Stärke einer Defense erst entwickelt, ne? Und dann quasi der Unterschied zwischen 3 und 7 Punkten eine gute Defense ausmacht, sag ich mal, ne? Da geht man immer mehr hin. Man könnte natürlich auch sagen, da sind wir schon im Moment, aber ich würde sagen, in die Richtung geht es immer mehr. Tja, vielleicht wird es irgendwann mal wieder ein bisschen zurückgedreht, das kann natürlich auch passieren, aber im Moment sieht es halt nicht so aus.
Leider ja. Soweit erstmal die News von unserer Seite. Und lassen wir uns jetzt nicht von der Angst lenken, Christian, dass die NFL total verschandelt wird durch diese DPI, sondern ein wenig mehr Spaß mit unserem NFL Jeopardy mal wieder. Also Christian, NFL Jeopardy, du kennst die Regeln. Machen es jetzt nicht zum ersten Mal.
Lustigerweise jetzt irgendwie noch eine Schlagzeile gelesen, dass Alex Trebek ist, glaube ich, der klassische Host in den USA von dem Spiel. Der ist, glaube ich, gestorben oder so vor kürzerer Zeit und jetzt hat irgendjemand mehrere 20 Millionen Dollar oder so gewonnen in irgendeiner Sonderausgabe und will davon einen Teil spenden. Insgesamt nicht so spektakulär, aber.
Super interessant. Wir spenden nichts, denn doch, wir spenden was, aber wir nehmen ja kein Geld ein hier, dass wir spenden könnten. Wir könnten, obwohl, man kann ja auch hier nicht gewinnen bei unserem Jeopardy. Und außerdem wäre es gemein, weil wenn, dann könntest nur du immer gewinnen, weil ich den Game Master spielen muss. Aber genau, du kennst die Regeln, Christian. Du suchst dir die Division aus und hast dann natürlich 100, 200, 300 oder 400 für die jeweiligen 4 Teams in der Division. Und genau, dann sprechen wir über das Team, schauen uns an, wo geht's hin, ja, was haben hat das Team gemacht und was können wir vielleicht erwarten? Und die Prognose werden wir heute auf jeden Fall auch machen, Christian, pro Team, auch wenn du es nicht magst. Aber du musst irgendwas musst du angeben. Also fangen wir an. Wir hatten ja schon ein paar Jeopardies. Müssen jetzt aufpassen, dass wir die nicht wiederholen, die Teams, die wir schon hatten.
Ja, ich hätte ganz gerne die NFC East und zwar für 200.
NFC East für 200. Ja, sehr schön. ESPN 3430, Christian. Ich nenne jetzt einen Titel und du wirst mir sagen, um welches Team es jetzt gehen wird. What if I told you a boat trip would sink an entire franchise?
Ja, ich vermute mal, dass es sich um einen Spieler handelt, der nicht mehr bei dem Team ist, der das ausgelöst hat, der wild kritisiert wurde,
Ja.
weil er in der, war das in der Bye-Week oder in der Woche zuvor, bevor es zum Playoff-Spiel ging, in der Bye-Week kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Ein Boat-Trip im in Florida gemacht hat. Und zwar war das Odell Beckham bei den New York Giants.
Korrekt, ja.
Wer sind die New York Giants?
Wer sind die New York Giants? Unser erstes Team. Ja, dieser Boat-Trip, es war im Grunde genommen wirklich, muss man sagen, so, dass der Anfang vom Ende, oder beziehungsweise im Grunde genommen der Start des Absturzes für die Jets, weil, Jets sage ich schon, für die Giants, denn danach haben sie nicht mehr so viel gerissen. Du hast angesprochen, Odell Beckham ist weg, ist jetzt bei den Cleveland Browns zusammen mit seinem Kumpel Jarvis Landry. Und die Giants, wir haben schon ein paar Mal über sie gesprochen, vielleicht fangen wir so ein bisschen mit der Aussicht an, mit dem Draft, haben so ein bisschen überrascht im Draft. Wir hatten es ja auch in unserem Draft-Recap schon besprochen, mit Daniel Jones, Quarterback von Duke. Dann sehr, sehr vielen Trades, 3 Picks in der ersten Runde, dann noch mit Dexter Lawrence und Baker, dem Corner. So ein bisschen, naja, viele haben sie kritisiert für das, was sie gemacht haben mit Gettleman. Wie siehst du es?
Ja, ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit. Wir werden sehen, was Daniel Jones am Ende drauf hat. Alle Berichte aus dem Training Camp sind im Moment, ja, er entwickelt sich genauso, wie wir es wollen, aber Eli ist noch die Nummer 1. Im Prinzip könnte ich dir jetzt schon die Nachrichtenlage zu den Giants wahrscheinlich in 1,5 Monaten prophezeien und würde wahrscheinlich nur unwesentlich falsch liegen. Ja, es hängt davon ab, wie gut wird Daniel Jones sein. Eli Manning hat dieses Jahr noch Vertrag. Nächstes Jahr entweder entscheidet er sich, dass er für wenig Geld den Backup spielt und sein Karriereende noch 1-2 Jahre bei den Giants weitermacht. Oder Daniel Jones ist eine absolute Katastrophe. Da müsste er schon wirklich sehr, sehr basten, damit Eli nächstes Jahr noch eine valide Starter-Option ist. Was halt das Problem ist, dass es für mich halt einfach zu spät kommt. Es ist...
Ja, es ist die ewige Frage, Saquon Barkley ja oder nein, ne? Und du sagst ja, Running Back never ever.
Ja, ich meine, wir hatten die Situation, dass, oh Gott, wie hieß nochmal der Coach mit dem riesigen Menü?
Ben McAdoo,
genau. In dem Jahr, wo er Eli gebencht hat, ne? In dem Moment war es im Prinzip den Giants selber auch klar, Eli ist durch, ne? Und in dem Moment hätte man sich darum kümmern müssen, dass man einen validen Quarterback draftet. Man hat dann, glaube ich, Kyle Oletta gedraftet, der jetzt halt so ein Schuss ins Dunkle im Prinzip war, so, ne, so eine Hail Mary im Prinzip. Man hofft, dass er was wird, aber kann nicht wirklich davon ausgehen. Und im Prinzip hat man ein Jahr verschlafen. Jetzt hat man ein Team, man hat die Skill-Positions... Ich würde nicht sagen großartig, aber solide besetzt. Du hast mit Golden Tate einen Wide Receiver, der ja durchaus Nummer 1 Wide Receiver sein kann, aber nicht muss. Ne? Du hast mit Saquon Barkley natürlich die Running Back Position für die nächsten 4 Jahre unhinterfragt, keine Sorgen dort. Du hast die Offensive Line durchaus auch ein bisschen verbessern können, dadurch, dass du jetzt Kevin Seidler geholt hast. Aber... Ja, und dann auch Sterling Shepard natürlich, von dem ich eigentlich immer, den mag ich ganz gerne. Aber du hast halt einfach die Probleme, dass du mit Odell Beckham einem verdammt guten Wide Receiver, einen der besten Wide Receiver der Liga, abgegeben hast und eine Defense hast, die sehr unsicher ist.
Ja.
Also man sehr jung bietet natürlich dann noch viel Raum für junge Spieler, sich zu entwickeln, aber das ist halt nicht sicher, dass sie sich auch entwickeln, ne?
Ja, ich meine, sie haben ja, ich hatte angesprochen, Lawrence und Baker in der ersten Runde, aber danach haben sie auch im Grunde genommen nur Defense gedraftet, ne? Also der Rest war auch alles, ich glaube, noch 2 Corner, dann Linebacker und Edge. Also sehr, sehr viel da gemacht und sie haben ja, du hast Odell Beckham angesprochen, das habe ich nie so wirklich verstanden, warum. Also der Tausch von Olivier Vernon, der auf jeden Fall seinem Vertrag nicht gerecht wurde bei den Giants, ihn zu tauschen mit Seidler, den du angesprochen hast, war auf jeden Fall gut, das finde ich gut. Sterling Shepard finde ich auch gut, ist zwar eine sehr billigere Alternative zu Odell Beckham, aber ist eben nicht Odell Beckham. Und dann haben sie...
Dylan Collins ist zu Washington abgewandert.
Genau.
Jabril Peppers. Sehr, sehr massiven Vertrag, ne? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Fehler betrachten, aber...
Jabril Peppers kam dann im Zuge des Odell Beckham Trades, meine ich, und Ja, es ist schwierig. Also, was für mich so ein bisschen, was für mich ein Problem ist, ist halt einfach, dass das Team zwar jetzt, man versucht es zu verjüngen insgesamt, gerade in der Defense. Man versucht Geld zu sparen, weil die, ich glaube, auch nur um die 10 Millionen wahrscheinlich in effektivem Cap die Giants haben. Das heißt, da versucht man so ein bisschen was zu machen, aber ich frage mich halt einfach, das, was du angesprochen hast, Eli Manning, wie weit kann er dem Team noch behilflich sein? Also du hast natürlich Saquon Barkley, großartig, er hat gezeigt in der letzten Saison, wie gut er ist, aber dann ist halt schwierig. Also Golden Tate, ich bin mir nicht so ganz sicher, auf jeden Fall sowohl er als auch Sterling Shepard sind eben sehr gut, was die kurzen und Intermediate Routes angeht. Und dann hast du mit Evan Ingram, dem Tight End, natürlich auch einen guten jungen Tight End, der zwar letzte Saison auch durch Verletzungen viel zurückgeworfen wurde, aber das hört sich so ein bisschen so nach, Kurzpassspiel, Eli den Ball schnell aus den Händen werfen, beziehungsweise Eli nicht zu viel Zeit mit dem Ball zu geben, aber so dieses Big Play fehlt mir halt total in der Offense.
Ja, nicht zu Unrecht.
Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das so funktionieren wird. Und ja, Eli.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, was die Offense angeht, trotzdem OBJ weg ist, würde ich, glaube ich, sagen, sind sie ganz gut aufgestellt. Denn Nate Solder, die Offensive Line, das war ja das große Thema und sie ist ja auch wirklich sehr, sehr ruppig in das letzte Jahr reingestartet. Aber zum Ende hin wurde es solider und jetzt mit Seidler. Also
ja, sie
deswegen
haben
würde ich sagen, könnte die Offense tatsächlich passen. Ja. Ja, es ist schwierig. Also die Giants, es ist, weiß ich nicht. Es hängt halt natürlich. Die große Frage ist, was ist mit Daniel Jones? Wie läuft's mit ihm?
Ja. Und die Topverdiener sind ja auch im Grunde genommen Spieler, die alle relativ enttäuschen momentan und eben auch schon zu den älteren Spielern im Team gehören,
ja, logischerweise.
Also ich meine, Eli haben wir drüber gesprochen. Du hast Solder angesprochen. Ich glaube, dann kommen irgendwo
Ogletree.
Genau, Ogletree, ja, der hat okay gespielt letzte Saison, aber ist jetzt auch nicht natürlich der Anker in der Defense für dein Team für die kommenden Jahre. Ich glaube, Janoris Jenkins ist noch irgendwo bei den Top-Verdienern. Ach, es ist alles nicht so perfekt aufgehängt bei den Giants momentan.
Ja, aber für die nähere Zukunft ist es schon nicht verkehrt. Ich glaube, im nächsten Jahr haben sie irgendwie was nördlich von 50 Millionen in Capspace. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist halt im guten Mittelfeld. Also insofern.
Okay, ja. where are they going?
Ja, achso, jetzt willst du wieder eine Prognose haben, ne?
Ja, klar.
Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich bei den Cowboys gesagt habe. Philly sollte besser sein. Ich denke mal so, die können sich wahrscheinlich mit Washington battlen. Beide mit einem neuen Quarterback und mal gucken. Streiten sich mit Washington um den dritten Platz, würde ich mal sagen.
Okay. Glaubst du über 500 oder unter 500?
Es hängt halt stark davon ab, wann der Switch zu Daniel Jones kommt, ne?
Also ich glaube eher so ein 8-8 ist mal wieder drin für die Giants.
Also sagst du Push
ja, bei
der Frage über oder unter 500? Ja, es ist machbar. Also
ist machbar.
Ja, ich denke schon, ja, ich denke, dass wir wahrscheinlich auf dem dritten Platz landen.
Okay.
So, das würde ich jetzt, glaube ich, sagen.
Okay, dann machen wir weiter, Christian.
Dann machen wir weiter. Kommt nochmal die Musik, oder?
Willst du sie unbedingt gerne nochmal hören, nochmal kurz zum Einspielen?
Nein.
Nein, okay. Dann mache ich sie trotzdem an. So, bitte.
Ich möchte gerne im Osten bleiben, aber die Conference wechseln, bitte. Einmal in die AFC East.
In die AFC East, okay. Und welches? AFC East?
Für 200 auch, bitte.
AFC East für 200. Das Team verursachte den traurigsten Hard Knocks-Moment aller Zeiten, als sie Vontae Davis nach Indy getradet haben.
Die Dolphins müssten das sein.
Korrekt, ja.
Ah.
Ein sehr, sehr trauriger Moment. Ich glaube, 2012 war das, die Hard Knocks-Folge, als unter, war das nicht Joe Philbin? Ja, genau. Vontae Davis sehr, sehr überraschenderweise getradet wurde und er die Nachricht bekommen hat und dann anfing zu weinen und seine erste Reaktion war, ich muss meine Grandma anrufen. Und wirklich ein heartbreaking Moment bei Hard Knocks. Im Gegensatz zu, ja, weiß ich nicht, es gibt ja immer viele. Ja, was ja. hatten wir letztes Jahr mit Kajust? Aber
ja, stimmt, ja.
Das mit Vontae Davis war wirklich aufreibend. Sprechen wir über die Dolphins, Christian. Brian Flores, schwierig, ne? Schwierig irgendwie zu einzuschätzen, die Dolphins.
Ja, das ist spannend auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist extrem spannend, finde ich, dadurch, dass man jetzt einfach so einen Quarterback geschenkt bekommen, ist vielleicht zu viel, Josh Rosen, der für ein Appel und ein Ei rübergekommen ist und für ein Appel und ein Ei auch spielt. Und man jetzt einfach die Chance bekommt, quasi mehr oder weniger gratis einen Quarterback zu evaluieren, bevor man sich im nächsten Jahr entscheiden muss, okay, ist das unser Franchise-Quarterback, können wir mit dem arbeiten oder draften wir hoch ein? Und das ist das Spannende, denn alles bevor Josh Rosen quasi verfügbar wurde, deutete darauf hin, dass ein großes Umstrukturierungsjahr passiert bei den Dolphins, dass man eine Menge Spieler aussortiert, dadurch auch eine Menge Dead Money zusammensammelt. Ich glaube, nördlich von 35 Millionen in diesem Jahr, um dann im nächsten Jahr mit ja auch einer Menge Cap Space dann das Team neu zu formieren. Und Brian Flores, dem Head Coach, quasi dann so ein Mulligan, wie man es dann im Englischen immer so schön sagt, so ein Joker oder ein Wildcard, ja, mehr oder weniger gibt. Und, ja, schenkt, genau, das Vertrauen auch schenkt, das aufzubauen. Den Patriot Way in der NFC East in den Süden zu verlagern quasi. Jetzt hat man so eine Mischsaison irgendwie, ne? So halb Tanking, halb hoffen, dass man was hat mit Josh Rosen.
Ja, das ist schwierig, ne? Also ich meine, sie haben ja auch noch Fitzpatrick geholt. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht auch, es kann ja zwei Möglichkeiten geben, weswegen er vielleicht sogar auch mehr Spiele macht. Also falls Josh Rosen sich verletzen sollte oder wirklich miserabel spielen sollte. Und ansonsten haben sie im Grunde genommen, was natürlich gut ist, was du angesprochen hast, etwas in die Jahre gekommenen Spieler, die nicht mehr das produzieren konnten, was ihre Verträge gegeben haben. Mit Robert Quinn zum Beispiel oder auch Cameron Wake, die sie ja abgegeben haben, oder auch Juwan James, der ich glaube ja nach Denver gegangen ist, der Tackle, einer der wenigen heiß umworbenen Tackle in der Liga. Das wirkt auf jeden Fall so, als hätten sie den Umbruch gestartet, aber klar, diese Josh Rosen Sache wirkt dabei noch so ein bisschen strange, aber ich denke mir einfach, so wie du es ja auch angesprochen hast, für das Geld, für das Draftkapital einerseits plus für sein Gehalt und die Möglichkeiten, die man in den kommenden Jahren mit ihm hat, ist es halt im Grunde genommen, ja, ich finde es fast schon besser als jeden Quarterback, den du hättest draften können. Vielleicht was das kommende Jahr angeht, weil du hast einen Quarterback, der im Grunde genommen jetzt für dich wie ein Rookie-Quarterback neu zum Team kommt, in einem Rookie-Deal ist.
Der dann einfach gar keinen Druck hat. Ich glaube, das ist der riesige Vorteil. Er ist einfach da. Kaum Erwartungen hängen an ihn und er kann einfach frei ausspielen und es gibt auch irgendwie wirklich, die einzige Entscheidung ist halt im nächsten Jahr wirklich, okay, wollen die Dolphins einen potenziell hohen Draftpick, den sie dann haben, in einen Quarterback investieren oder wollen sie sagen, nee, wir sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir mit Josh Rosen haben, beziehungsweise wir können uns vorstellen, dass er sich positiv weiterentwickelt.
Ja, absolut. Und da haben sie jetzt einfach einen Vorsprung, ne? Weil Josh Rosen ist schon ein Jahr in der Liga gewesen, er kennt es, er hat sich dran gewöhnt, an so den Liga-Alltag, er scheint ja auch relativ clever zu sein, das Ganze auch einschätzen zu können, und man hat ihn jetzt quasi die komplette Vorbereitung, man kann mit ihm wirklich jetzt die komplette Saison sich anschauen und das Ganze extrem gut evaluieren, und wenn es dann passen sollte für Miami und sie sagen, Josh Rosen kann oder sollte unser Franchise-Quarterback sein, dann haben sie einen unglaublichen Stil gemacht und haben extrem viel gewonnen dabei. Von daher, es ist irgendwie so ein bisschen so, so als hätten sie den Rebuild ausgerufen, aber dann auf einmal sind sie Josh Rosen über den Weg gelaufen und der hat gesagt, ja komm, ich mach bei euch mit. Und jetzt ist man so ein bisschen so, ja, man, es gibt ein paar Erwartungen, ne? Es ist halt die Frage, Devante Parker haben sie jetzt nochmal gebunden, klar, natürlich in erster Linie auch Xavier Howard, den Corner mit dem neuen Vertrag, Vertragsverlängerung. Ich glaube, sie können überraschen. Problem ist halt einfach wie immer, in der AFC East wird es halt einfach schwierig, aber ich glaube, das ist jetzt auch, wie du es angesprochen hast, von Brian Flores jetzt nicht das primäre Ziel, New England anzugreifen.
Nee, also das primäre Ziel ist wirklich, das Team für 2020 und darüber hinaus quasi aufzustellen. Das ist, ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt immer über Tanking oder Nicht-Tanking reden. Das ist vielleicht auch nicht immer sinnvoll.
Schade.
Denn du hast durchaus recht, die Spieler, die auf dem Feld stehen, die wollen nicht verlieren. Und es ist, glaube ich, schwierig, tatsächlich einem Spieler zu sagen, okay, ich spiele jetzt mal extra schlecht, damit wir verlieren, damit wir dich im nächsten Jahr mit einem günstigen Rookie ersetzen können. Da gebe ich dir absolut recht. Aber was das Teambuilding angeht, da sieht man halt schon, ne, wo man den Fokus setzt. Und ob man das dann Tanking nennt oder nicht, gut, das ist dann vielleicht auch egal.
Aber das Ganze hat doch geklappt bei Ryan Tannehill.
Ja. Aber gut, die Dolphins haben einiges an Draftkapital zusammengesammelt, auch was Compact-mäßig abgeht. Und dementsprechend sind sie wirklich gut aufgestellt für 2020. Also entweder man hat mit Rosen jemanden gefunden, mit dem man weitergehen will, oder man draftet dann Quarterback mit einem vermeintlich sehr hohen Draftpick. Und das ist eigentlich eine sehr komfortable Situation. Das einzige Problem, was sich entwickeln könnte, ist, dass Josh Rosen so viel zeigt, quasi so ein bisschen Deception-mäßig unterwegs ist, dass man mit ihm weitermachen will und dann das eine Fehlentscheidung ist und man dann einen möglichen hohen Draftpick vielleicht dann vergeudet. So, das ist so eigentlich die einzige Gefahr.
So eine Blender-Saison?
Genau. Aber
insgesamt sind sie halt, was die Zukunft angeht, wenn wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre oder zumindest auch das nächste Jahr oder noch mit rausrechnen, sind sie in der AFC East mit am besten aufgestellt, wenn das mit Rosen klappt. Denn dann stehen sie sehr, sehr gut da insgesamt.
Ja, die AFC East ist halt in einem extremen Umbruch, ne? Wir haben jetzt drei Rookie-Quarterbacks, die quasi mit den New England Patriots und Tom Brady und Bill Belichick konkurrieren wollen. Da wird sich halt wirklich einfach zeigen müssen, wie die sich entwickeln. Ja. Das ist eine sehr spannende Division. Man könnte wirklich das Gefühl haben, okay, die Division bereitet sich auf den Abgang von Tom Brady vor, der ja auch nicht jünger wird, aber nicht müde wird zu betonen, dass er noch bis 45 spielen will.
Auch nicht älter wird.
Genau, und Bill Belichick, der augenscheinlich auch nicht wirklich, wir hatten ja eben drüber gesprochen, Lust hat aufzuhören. Denn sonst könnte man sich vorstellen, dass Nick Casario vielleicht nicht so motiviert wäre, das Team zu verlassen, wenn er eine Zukunft sieht.
Warten wir mal ab, bis Anfang Juli, Ende Juli, wenn der nächste Seth Wickersham-Report rauskommt. Vielleicht wirft das alles wieder über den Haufen. Wer weiß das? Brian Flores wurde rausgeekelt und er hat sich aber irgendwie geheime Dokumente mitgenommen und hat jetzt geschafft, Alex Guerrero wegzulotsen von Tom Brady. Der kümmert sich jetzt nur noch um Josh Rosen. Der TB12 geht Konkurs, Bill Belichicks Boot geht unter und schon ist alles gelaufen da.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Nick Easterby hat wahrscheinlich die Finger auch noch mit dem Spiel. Oder Jack Easterby, wie auch immer. Was ist deine Prognose für die Miami Dolphins?
Ach Gott, ja, ich mag das ungern, ne?
Ja, das frage ich dich, ja.
Nee, ich weiß. Tja, weiß nicht, so 5 Siege oder sowas um den Dreh, würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja, ich glaube 6 Siege können sie holen. Vor allen Dingen, weil in Miami ihre Heimspiele in der Division können gut in Siege verwandelt werden und dann werden sie da das ein oder andere Spiel noch holen. Von daher sage ich mal 6 Siege für die Miami Dolphins, was ihnen jetzt wahrscheinlich ja weder großartig hilft noch schadet. Ne?
Ja. Ja, je nachdem, wie schlecht der Rest der Liga ist, ne? Ja. So.
Kommen wir zu unserem letzten, Christian.
Ja, Da würde ich, glaube ich, ganz gerne wieder in die NFC rüber switchen und zwar für 300 Punkte in die NFC North reingehen.
NFC North 300, das haben wir da. Ja. Dieses Team wird wegen eines Doppeljoink nie mehr richtig schlafen können.
spielst du auf Cody Parker an, der...
du musst einfach die Frage beantworten.
Wozu man sagen könnte, he blew it.
Ja, yeah, probably. ja.
Die Chicago Bears.
Korrekt, wir sprechen über Chicago. Die Chicago Bears, über die ich jetzt letztens noch was gelesen hatte, ganz interessant. Da haben die Schreihälse von ESPN, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einer von denen, Field Yates, irgendwie einer von denen, die immer irgendwie irgendwas raushauen, gesagt, die haben die schlechteste Offseason ever gehabt. Oder von allen Teams die schlechteste Offseason. Oder war es ein ehemaliger Angestellter, Trainer? Ich weiß nicht mehr.
Ja, sie haben in der Free Agency nicht wirklich viel getan. Würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren.
Das stimmt.
Josh Klein, das ist mir direkt ins Auge gestochen, so ein typischer Jack-Guard, just another guy-Guard, der irgendwie ist vom undrafted Free Agent von den Patriots zu den Titans zu den
Bears.
Ach, jetzt bin ich im falschen Team, ne?
Wahrscheinlich. Ich wundere mich.
So was passiert.
Josh Klein haben sie nicht geholt.
Nee.
Haha, Clinton Dix ist, würde ich sagen, eine ihrer...
oh Gott, ich bin hier in der Tabelle verrutscht, als ich mir jetzt hier gerade rausgesucht habe.
Naja, dann übernehme ich kurz.
Mach das mal, ich sammle mich hier.
Also, die Sache ist halt, sie haben halt nicht sehr viel Draftkapital gehabt. Sie hatten im Grunde genommen den Draft, ja, durch Trade etc. so ein bisschen in diesem Jahr, eigentlich war er für sie nicht so wirklich existent. Sie haben natürlich in der dritten Runde mit ihrem ersten Pick David Montgomery geholt, Running Back von der Iowa State, der natürlich in erster Linie für Jordan Howard so ein bisschen übernehmen soll. Ich bin gespannt. Ich war auch so ein bisschen überrascht von dem Jordan Howard Deal. Viele haben natürlich gesagt, das würde absolut Sinn machen für beide Seiten, der nach Philly gegangen ist, für im Grunde genommen den berühmt-berüchtigten gar nichts Pick, den 2020 Conditional Sixth Rounder. Ich bin mir aber da noch nicht so sicher. Ich fand Jordan Howard eigentlich hat sehr gut ausgesehen für mich in der Offense von Matt Nagy neben Trubisky und hier, wie heißt er? Der andere Running Back, Cone.
Genau, der Kleine.
Und hat mich so ein bisschen überrascht. Adrian Amos, der gegangen ist, dann von den Packers aufgesammelt wurde, für ihn haben sie einen ehemaligen Packer, Safety, nämlich Haha Clinton Dix, geholt, der vorher noch bei Washington war, zumindest kurzzeitig. Und ansonsten, naja, Kevin White, der im Grunde genommen sehr enttäuscht hatte, der Wide Receiver, ehemaliger First-Round-Pick, ich glaube, siebter oder achter Position wurde er damals gedraftet, 2015, der nie wirklich überzeugen konnte, extrem viele gesundheitliche Probleme hatte, der jetzt nach Arizona gegangen ist. Da gab es mehr Abgänge als dann wirklich qualitative Zugänge. Wie gesagt.
Cordarrelle Patterson.
Ja, Cordarrelle Patterson, der in der letzten Saison gezeigt hat, dass er mehr ist als nur ein Punt-Returner vielleicht oder Kickoff-Returner. Aber insgesamt ist halt die Frage, die Defense wird wahrscheinlich ähnlich dominant spielen wie im letzten Jahr, denn ich glaube, Haha Clinton Dix kann Adrian Amos' Spot neben Eddie Jackson extrem gut ausfüllen. Das heißt, da hat man im Grunde genommen keinen Verlust. Generell die Secondary extrem stark gespielt. Klar, der Pass Rush, über den haben wir auch schon häufig gesprochen. Die Front von den Chicago Bears ist sehr, sehr stark. Im Grunde genommen auch der treibende Faktor, warum sie es letzte Saison eben bis zu diesem Cody Parker im Moment so weit gebracht haben und wirklich auch so dominant gespielt haben, vor allen Dingen auch zu Hause. Das wird wahrscheinlich in dieser Saison ähnlich sein. Die Frage ist einfach mit Trubisky, der letzte Saison noch so ein bisschen versteckt wurde hinter dem Matt Nagy-Konzept, inwieweit kann er da rauskommen und kann im Grunde genommen auch mit dem Wide Receiver Core, der wie gesagt so ein bisschen dünn ist, was leisten. Und ja, Vic Fangio, der ehemalige Defensive Coordinator, der weggegangen ist, das ist natürlich auch eine Frage. Chuck Pagano ist jetzt nicht unbedingt der Kandidat, den ich mir dafür als Chicago Bears-Fan gewünscht hätte, aber gut, wird sich zeigen, ob er das als Defensive Coordinator aufrechterhalten kann. Also mit den Spielern müsste er es auf jeden Fall schaffen.
Ja, ich denke auch. Ich muss echt sagen, ich verwechsel die Bears andauernd mit Minnesota. Weil die beide blau sind und beide in derselben Division sind. Ich weiß nicht warum.
Aber das eine ist Purple.
Ja, aber blau. Ich bin da nicht so differenziert. beziehungsweise meine Synapsen sind da nicht.
Ach, deswegen kannst du auch Josh Klein.
Ja. Okay. Ich bin tatsächlich, ich hab mir das Free Agency Tab angemacht und dann draufgeklickt und dann zack und dann. Minnesota?
Glaubst du denn, Kirk Cousins kann gut zusammen mit Matt Nagy jetzt in dieser Saison spielen? Oder wird das eher ein Problem sein und Mike Zimmer wird dann irgendwann die Reißleine ziehen?
Jetzt mach mich nicht hier. Mach mich nicht fertig. Ich weiß nicht. Also, was ich tatsächlich erstmal sehr spannend finde, ist das ganze Kicker-Debakel, zumindest so wie es wirklich eins werden könnte. Denn ich glaube, mittlerweile haben sie schon 9 Kicker vorschießen lassen und irgendwie in einer Situation in den OTAs war es so, dass sie, glaube ich, 3 Kicker hatten und keiner von ihnen hat es geschafft, einen 42-Yard-Field-Goal zu verwandeln. Okay, wir wissen jetzt, Kicker ist jetzt nicht unbedingt eine definierende Position in einem Team, aber wenn du einen Kicker hast, auf den du dich nicht verlassen kannst, dann...
Ja, letzte Saison hat man halt gesehen, was passiert.
Genau. Dementsprechend, okay, wir werden sehen. Was das Team angeht, du hast recht, die Wide Receiver-Position ist jetzt unspektakulär, aber jetzt auch, ich weiß nicht. Die Defense, kann sich das wiederholen? Das ist immer die Frage. Und meistens ist es so, dass sehr starke Saisons nicht wiederholt werden können und dementsprechend, ich weiß es nicht, aber gleichzeitig hast du extrem viel Talent. Du hast es eben schon angedeutet. Mein Khalil Mack erklärt sich von selbst und Akeem Hicks, der immer sichtbarer wird, würde ich es mal nennen. Rockon Smith, der extrem eingeschlagen ist. Ja, ich weiß es nicht. Also
ja. Harrison Smith ist wirklich natürlich auch ein guter Safety.
Definitiv.
Nein, sorry. Ich weiß es nicht. Also, ich meine.
Es hängt viel an Trubisky
drauf. Ja, aber wie schätzt du Trubisky ein? Glaubst du, dass. Ich meine, es gab ja viele Spiele, die im Grunde genommen jetzt auch zum Beispiel. Wir haben heute viel über sie gesprochen. Entschuldigung an alle die den Namen nicht ausstehen können und das Team. Aber zum Beispiel das Spiel gegen die New England Patriots, was sie beinahe auch gewonnen hätten zu Hause, da hat Trubisky im Grunde genommen den meisten Schaden angerichtet durch relativ improvisierte Läufe von der Quarterback-Position. Also das, man hat gesehen, das waren irgendwelche designten Spielzüge, in denen er zwar aus der Pocket rausgerollt ist sozusagen, also den klassischen Rollout, aber dann eigentlich werfen sollte. Oder kurze Passspielzüge, die er relativ schnell abgebrochen hat und dann eben versucht hat, selber zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob er sogar für 2 Touchdowns gerusht ist, aber auf dem einen waren sie, glaube ich, irgendwie in der 20-Yard-Linie und er ist insgesamt 50 Yards übers Feld gelaufen, um dann irgendwann in die Endzone zu springen. Wir sprechen häufig darüber, wie sustainable ist sowas und hat er quasi schon genug gezeigt, dass man sagen kann, ja, er ist quasi ein Franchise-Quarterback.
Ich weiß nicht. Das ist so eine Frage, die würde ich im Moment einfach noch ausklammern, denn ich glaube noch nicht, dass sie zu beantworten ist, also weder mit Ja noch mit Nein. Und da sich im Moment einfach keine Frage stellt, ob man einen neuen Quarterback draftet oder ist er zu teuer, können wir ihn uns nicht leisten. Die Frage stellt sich einfach nicht. Dementsprechend hast du einfach die Situation, dass du die nächsten 2 Jahre mindestens mit ihm weitermachst. Die erste Frage stellt sich dann wirklich, ob du ihn unter der 5-Jahres-Option spielen willst. Und das ist so weit in der Zukunft und da kann sich noch so viel entwickeln, wo ich dann einfach sagen würde, abwarten, Tee trinken. Ne?
Ja. Was ist deine Prognose für die Chicago Bears?
Ja.
Können sie es wiederholen im Norden?
Ja, ich würde vorsichtig sagen, ja, sie werden es wiederholen.
Okay. Ich glaube es nicht.
Glaubst du es nicht?
Ich glaube, auch wenn er seine Achillessehnenverletzung auskurieren muss. Matt LaFleur wird wahrscheinlich mit Aaron Rodgers die Krone ein bisschen zurückholen. Sollten sie alle nicht sich weiterhin verletzen, aber ich glaube, dass Green Bay zu stark sein wird, weil die deutlich bessere Offseason hatten, das Team deutlich mehr verstärkt haben und wir haben es in Woche 1 gesehen, also wenn Aaron Rodgers auch nur bei 70-80% ist, hat er einfach im Grunde genommen immer die Chance oder gewinnt eigentlich fast immer gegen Chicago. Deswegen, ich glaube, Chicago kann wiederum eine gute Saison spielen, aber ich glaube, es wird nicht ganz so großartig sein wie im letzten Jahr. Weil,
also Vertrauen in die Wide-Receiver-Situation bei den Green Bay Packers?
Keine Ahnung, aber ich meine, ich habe jetzt gelesen, Matt LaFleur und Aaron Rodgers tauschen sich heftig über Audibles aus und so, und das würde mir natürlich schon Angst machen. Nein, keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass es ausreichen wird. Und ich glaube einfach, dass Aaron Rodgers das hinbekommen wird. Und ich glaube halt einfach auch, dass wahrscheinlich auch viele Teams, und es wird jetzt ja nicht nur Chicago so gehen, es wird ja auch Kansas City so gehen. Wir haben es bei Houston gesehen, wir haben es auch so ein bisschen bei Seattle gesehen. Wenn genug Tape da ist, wenn so ein Jahr mal vergangen ist, wird es schematisch einfach deutlich schwieriger, die Spieler frei zu spielen sozusagen, weil Teams dich einfach besser kennen und besser einschätzen können und den Spielstil besser analysieren können. Ich glaube einfach, dass es schwieriger sein wird für Chicago in der Offense. In der Defense werden sie weiterhin so stark und dominant sein, aber die wenigen Punkte, die sie auch letztes Jahr nur gemacht haben, dank der starken Defense, weiß ich nicht, ob die ausreichen werden dieses Jahr. Insofern sehe ich sie eher mit Minnesota gerade Platz 2 oder dann 3 einnehmen. Anstatt.
Ja, es ist wirklich schwer abzuschätzen. Also was Green Bay angeht, ist viel Potenzial da, aber halt auch viel Potenzial heißt halt auch nicht unbedingt, dass es klappt dann am Ende alles. Ja. Die Fans, die halt deutlich stärker geworden sein könnte, müsste, sollte. Neuer Head Coach. Wie kommt Aaron Rodgers damit klar? Es ist ja auch eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird. Teilweise um Sommerlöcher zu füllen, teilweise ob was dran ist. Der große Bericht, der dort veröffentlicht wurde zwischen den nicht wirklich, sich nett verhaltenen Aaron Rodgers oder wie auch immer, was da jetzt bei stimmt und nicht. Potenzial würde ich Green Bay, glaube ich, wahrscheinlich auch am meisten geben, aber ich bin da ein bisschen skeptisch bei. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen.
Ich auch. Ich hoffe, wir konnten euch überzeugen mit unserer heutigen Episode und vor allen Dingen auch mit dem NFL Jeopardy. Christian, ich habe noch ein letztes Nugget für dich, als großer Sean McVay-Fan, der du ja auch öffentlich bist. Und zwar habe ich etwas gehört, dass Sean McVay auch neue Wege jetzt geht in der Evaluierung seiner eigenen Leistung. Und zwar, er tapet quasi Meetings. Also er tapet sich selber während Team-Meetings, um dann nachher evaluieren und analysieren zu können, ob er quasi seine Message rübergebracht hat und was er an sich selber da noch verbessern kann. Glaubst du, es wird der neue Trend?
Also das ist natürlich erstmal gut, dass er das tut. Ne? Also sich selbst bis zum gewissen Level sich selber zu hinterfragen, ist immer besser, als es gar nicht zu tun. Ja. Die Frage ist halt aber auch einfach, auf welcher Basis er seine eigenen Handlungen evaluiert. Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie viel Zeit er damit verschwendet und ob er dann nicht vielleicht auch Sachen rausstreichen würde, die vorher gut waren und generell auch gut sind. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Tendenziell ist es gut, sich selber zu hinterfragen.
Absolut, ja.
Aber es ist nicht per se gut.
Ist nicht per se gut. Okay, wir werden sehen. Ich frage mich halt nur immer, ab welchem Zeitpunkt ist quasi Filmstudy auch over? Und vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, das ist die Sache. Ich meine, er kann natürlich auch extrem viel Zeit darauf verschwenden, die er in andere Dinge stecken könnte, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Das war's soweit. Ich danke dir, Christian, wie immer, für deine Einblicke, fürs nette Jeopardy mal wieder. Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Bis zur kommenden Woche dann mit einer neuen Folge vom NFL Tuesday. Abonniert uns, schreibt uns, kommentiert uns. Ihr wisst wo. Wir freuen uns wie immer. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.